Heute hört ihr bei uns
das große WG-Special. WGs suchen und finden in Leipzig damals und heute.
Und die schlimmsten WG-Geschichten aller Zeiten.
Los geht's. Hier ist Leipzig.
Hier ist Heldenstadt.de.
Der Podcast.
Hallo Daniel, hier ist Heldenstadt.de, der Leipzig-Podcast.
Das ist der Podcast, in dem sich der Guido und der Daniel zusammensetzen bei einem Kalt- oder Heißgetränk ihrer Wahl und sich über Dinge unterhalten rund um Leipzig, Popkultur, Netzkultur, jo, was halt uns so am Herzen liegt. Und ihr dürft zuhören und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Was gibt's denn bei dir heute zu trinken, Daniel?
Traubensaft. Und ich habe beim Eingießen in den Traubensaft mit Schrecken festgestellt, wie viel Kalorien Traubensaft hat. Das ist fürchterlich. 68 Kalorien.
Bei mir gibt es einfach nur ein Glas Wasser heute.
Och, das ist ja spartanisch.
Und ich glaube, ich fahre ganz gut damit.
Okay, okay. Auf jeden Fall gesünder und kalorienärmer als meine Kost.
Es ist Oktober.
Ja.
Die Blätter fallen.
Geil, oder? Ich liebe es.
Bin jetzt nicht so Oktoberfan und Herbstfan, weil es ist eigentlich ein Vergängnis und es geht eigentlich nur bergab. Aber
ach doch.
Für die Stadt selbst bringt es ein bisschen Aufschwung, weil nämlich neue Studenten bringt der Herbst.
Frischfleisch.
Frischfleisch, wie man gesagt hat, ab dem zweiten Semester.
Genau, weil die ganzen jungen, verunsicherten Neustudenten in die Stadt kamen und man selber ja spätestens ab dem zweiten Semester zu den alten Hasen gehört hat.
Leipzig hat ja mittlerweile 37.000 eingeschriebene Studenten, habe ich gehört.
Unfassbar, das ist echt viel.
Die wollen alle irgendwo unterkommen, ne?
Die wollen alle irgendwo schlafen.
Die wollen alle eine Wohnung. Raus ins Leben.
Und möglichst zentrumsnah wohnen, damit man abends nicht irgendwie ewig allzu lange nach Hause torkeln muss und so. Das ist natürlich auch ein großes Begehren. Das heißt, man will nicht in Taucher wohnen oder so.
Wo hast du denn gewohnt, als du hier in Leipzig studiert hast?
Als ich angefangen habe hier, bin ich so ein bisschen überstürzt in die Stadt gekommen und hatte wenig Zeit für eine Wohnungssuche. Und mein erstes WG-Zimmer war in Lindenau, am Lindenauer Markt. Und das war aber damals noch ein ganz schön düsteres Viertel, sagen wir es mal so.
Und warum hast du da keine Wohnung im Studentenwohnheim gesucht?
Das war zu spät. Ich bin tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu meinem Studienplatz gekommen. Ich bin ausgemustert worden kurzfristig beim Zivi, obwohl ich mich schon schön auf ein Jahr mit Kindern rumspielen im Kindergarten eingestellt hatte. Und dann hieß es plötzlich, wir haben noch mal nachgeguckt, das dürfen sie gar nicht. Mhm. Und dann musste ich plötzlich studieren. Und da war also längst jede Frist vorbei für irgendwelche Wohnplätze oder sowas. Und da habe ich dann mit Hängen und Würgen so ein Zimmer gefunden mit Ofenheizung und Chlor halbe Treppe und so. Und du?
Ich bin auch sehr spät nach Leipzig gekommen. Bei mir war es so, dass ich noch einen Studentenwohnheimplatz ergattern konnte, nachdem ich, glaube ich, stundenlang in einer riesen Schlange gestanden habe damals noch und dann nehmen musste, was übrig bleibt. Das war ich im Osten, im Leipziger Osten war das damals. Da gab es damals noch ein Studentenwohnheim. Das war teilsaniert und wir hatten Kakerlaken, das weiß
ach,
ich noch.
Du Scheiße.
Unfassbar viele Kakerlaken.
Zu wie viel musstet ihr euch die Nasszelle teilen?
Lass mich nachzählen. Ich glaube 1, 2, 3, 4,
ach, du
5, 6. 7 Leute eine Nasszelle.
Horror. Das war der Grund, warum ich schon damals nicht wollte ins Wohnheim, weil ich dachte, oh nee.
Ich hatte mit Wohnheim eigentlich nie ein Problem, weil man hat ganz schnell viele Leute kennengelernt.
Ja, das stimmt.
Es gibt, glaube ich, in jedem Wohnheim so eine Art Studentenclub, wo man sich abends zusammensetzen kann zu einem Bier. Ich fand es eigentlich ganz okay, weil es gab Internet aus der Wand und Wasser muss man nicht extra zahlen. Das war eigentlich auch relativ preiswert. Also der Preis war eigentlich unschlagbar. Der einzige Nachteil waren tatsächlich dieses Ungeziefer, die Kakerlaken. Alle 8 Wochen kam da der Kammerjäger und hat mit so einer großen, langen Pistole dir einfach mal dreimal unter das Bett gespritzt. Egal, ob du schon wach warst oder nicht. Und es hat alles irgendwie nichts geholfen. Und die Horrorgeschichten des Hausmeisters, was für Riesennester am Keller gefunden wurden und wie quasi Ghostbusters-mäßig also der Kammerjäger da irgendwie mit allem, was er hatte, anrücken muss und nichts ausrichten konnte gegen diese dicken Biester. Wie gesagt, Ungeziefer war nicht so geil. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob sie Dinge abgerissen haben mittlerweile, aber Ungeziefer waren echt ein großes Problem
im
Leipziger Studentenwohnheim.
Das klingt jetzt nicht wie Werbung für die Studentenwohnheime. Ich weiß aber, dass wir regelmäßig in die Heime sind, um dort zu feiern, weil da einfach die größten Partys waren immer und weil in den Gängen dann immer ordentlich Remi-Demi war und sowas. Und das hat uns dann schon beeindruckt als Gäste in den Wohnheimen. Aber ich dachte mir dann so, wenn du da mal deine Ruhe haben willst, hast du ja keine Chance.
Ja, Nürnberger Straße zum Beispiel, da unten ist ja auch der Stuck jetzt drin, ne? Genau. Der Stuck unten. Da ist jeden Dienstag ist da Halligalli, ne? Bis nachts 2:30. Das nix, da bleibt dir nichts weiter übrig, als einfach selbst runterzugehen und zu trinken. Und der Vorlesung Mittwoch ist halt.
Fällt halt aus, genau. Bei mir war es so, mit diesem ersten Zimmer, ich wusste halt überhaupt nicht. Ich war 18, ich war völlig blauäugig, so was Leipzig betrifft. Und also weder das Viertel war mir irgendwie wichtig, ich war froh, einfach irgendwie untergekommen zu sein. Das hat sich dann aber schnell geändert. Also als dann noch so ein paar Freunde ein Jahr später dazu kamen, haben wir dann alle gemeinsam eine WG gesucht und da waren dann so die Parameter auch irgendwo klar, wo wir hinwollen und was wir uns etwa wünschen und so. Aber ich kenne das Gefühl, in eine neue Stadt zu kommen und völlig überwältigt zu sein von dieser Freiheit, also weg von Mama, wie du das vorhin schon gesagt hast, und auf der anderen Seite so völlig, du bist hier das letzte kleine Licht und die ganze Welt dreht sich auch ohne dich weiter und es war dunkel und es war dreckig, es war so, ne, also diese kalte Jahreszeit, der November kommt ja dann bald, also ich habe das auch in Erinnerung, ich war froh, dass ich da irgendwie wusste, wo ein Bäcker ist und wo ich was zu essen kaufen kann und habe mich dann auch ganz oft so erstaunlicherweise, wenn ich nicht in diesem Partymodus war, so ist total in mich zurückgezogen und habe da in meinem Lindenauer Ofenzimmerchen gesessen und gedacht, ach du Scheiße, das ist halt das geile Studium, von dem alle träumen, so. Hat sich dann schnell geändert, aber so, das war am Anfang schon nicht ohne, das Gefühl.
Ja, die ersten Monate ist man so ein bisschen eremitenmäßig für sich alleine und Hauptaugenmerk war dann einfach neue Leute kennenlernen, gucken, dass man hier nicht so vereinsamt.
Ja, und auch von den anderen lernen, ne? Was ist eine Semesterwochenstunde, wie geht das und wie ist es mit dem Stundenplan selber und sowas zusammenbauen. Also man war über jeden froh, der quasi, also die kollektive Ungewissheit führte dann irgendwann zu gemeinsamer Intelligenz. Also jeder wusste irgendwie so einen Funken, ach, das habe ich gemacht, ach so, und ach, da ist das, ach, dann danke. Also man hat sich so gemeinsam so ein bisschen den aufrechten Gang beigebracht als Student im ersten Semester.
Was mich so fasziniert hat, war, dass viele junge Studenten, also die jungen Männer, man ja richtig angemerkt hat, dass die so mit dem Leben an sich so nicht so richtig klarkommen, wussten, also wissen zum Beispiel nicht richtig, wie brät man sich ein Stück Fleisch, wie putzt man eine Wohnung, wie bügelt man, wie bedient man die Waschmaschine, ja. Alles solche Dinge, die viele einfach von zu Hause nicht mitgebracht haben.
Ja, das stimmt.
Was ziemlich krass ist eigentlich, weil die Jungs sind ja erwachsen und schaffen es nicht, sich Kartoffeln auf dem Herd warm zu machen. Das müssen sie erstmal erklärt kriegen.
Also da muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Also ich galt immer als, also sowohl in der WG, also dann in dem Jahr davor, in diesem Einzelzimmer in Lindenau, ich galt immer als der kochen kann. Es war nur so, man sollte mir schlicht der Ruf nach, man soll nicht dabei sein, wenn ich koche, weil das will keiner sehen, wie ich da die Küche in ein Schlachtfeld verwandle, aber das, was am Ende rauskommt, hat immer allen sehr gut geschmeckt, erstaunlicherweise.
Wir hatten im Wohnheim öfter mal Feueralarm, weil die irgendjemand einen Topf auf den Herd gestellt hat, in dem man ein Stück Fleisch abgekocht hat und währenddessen einfach spazieren gegangen ist. Und das Wasser ist natürlich dann irgendwann runtergekocht und fängt es halt einfach nur noch an zu
schmoren,
ja, kokeln, zu schmoren. Und irgendwann, wenn dann halt erst die Küche unter Rauch steht, dann der Flur unter Rauch steht und das dann in die einzelnen Zimmer reinweht, dann guckt dann doch mal jemand nach und ruft die Feuerwehr im Ernstfall und die bricht dann halt einfach nur die Tür zur Küche auf und löscht dann so einen Topf.
Ja, aber so ist das. Auf der anderen Seite gehört das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu, dass man so langsam kennenlernt, wie funktioniert das alles im Leben und so und was ist eigentlich ein Bürgeramt und warum muss ich mich eigentlich anmelden und wozu ist dieses verrückte Salz da und so. Ich glaube, das sind so die Soft Skills, die man halt im ersten Semester irgendwie auch mitlernt in seiner ersten WG.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte mal, mehr Studenten wohnen im Studentenwohnheim als in WGs, aber bei 37.000 eingeschriebenen Studenten und, lass mich gucken, 5.200 Wohnheimplätzen scheint doch die Mehrzahl der hier zugezogenen Studentinnen und Studenten in WGs zu wohnen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrzahl in privaten
Apartments.
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich weiß es von einer Verwandten von mir, die vor 2 Jahren, glaube ich, nach Leipzig gekommen ist zum Studieren. Die hat das erste Jahr in einem Wohnheim zugebracht und ich habe mitbekommen, es ist zum Beispiel relativ einfach, wenn man 0 Ansprüche hat an das Wohnheim, dann kriegst du hier mit ziemlicher Sicherheit einen Wohnheimplatz. Mhm. Also das erste, was ihr ohne Probleme zugeteilt wurde, war ein Wohnheim in, ja, ganz am Ende von Grünau, irgendwo so im Stuttgarter Allee irgendwo.
Mannheimer Straße, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas, genau. Sie meinte dann, yay, ich hab ein Wohnheim. Und dann habe ich ihr nochmal gesagt, hier, du willst das und das Fachstudium, das ist genau am anderen Ende der Stadt. Du wirst jeden Tag 20, 25 Minuten in der Straßenbahn oder in der S-Bahn sitzen und es wird Winter, es wird kalt, es wird dunkel und da ist die Platte von Grünau vielleicht nicht das allerschönste Wohnerlebnis in Leipzig. Ich hab ihr nicht gesagt, auf gar keinen Fall, da kannst du nicht wohnen. Ich habe ihr nur gesagt, du hast noch Zeit, guck dir noch was an, ob du was Besseres findest im Sinne von, was für dich optimaler ist. Und tatsächlich ist sie dann nochmal dahin zu dem zum Studentenwerk und hat da nochmal verhandelt und hat dann wirklich in unmittelbarer Nähe an der Straße des 18. Oktober irgendwie zu ihrer Fakultät ein Wohnheimzimmer noch bekommen. Das war dann aber schon gar nicht mehr so leicht. Also die Leute wissen, wenn sie nach Leipzig kommen und ein Wohnheim wollen, schon ziemlich genau, wo sie hinwollen und was die guten Wohnheime sind und was die schlechten Wohnheime sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass die große, große Mehrzahl privat wohnt.
Wie habt ihr denn damals Nachmieter gefunden in eurer WG?
Nachmieter?
Ja, dass ihr einfach so einer ist ausgezogen.
Nee, das haben wir nie, tatsächlich, also das erste, wie gesagt, war ich ja zu Gast bei einem, der einfach ein Zimmer vermietet hat, und dann waren wir quasi zur zweiten WG, und als das dann fertig war und meine Freunde aus meiner Heimatstadt nachgezogen sind, haben wir gesagt, okay, wir suchen zu viert als Freunde eine Wohnung. Und die haben wir dann gemeinsam bezogen, und wir haben eigentlich immer klar gehabt, dass wir vier die WG sind. Mhm. So, und nach 3 Jahren in der einen Wohnung ist uns das ein bisschen zu klein geworden tatsächlich. Und haben wir gesagt, komm, also mit Durchgangszimmer und so, das war zwar alles nett, aber das ging nicht mehr. Und dann sind wir sogar als WG in genau der Besetzung umgezogen und haben nochmal 3 Jahre in einer anderen Wohnung gewohnt. Und das war alles sehr cool, aber ich glaube eher ungewöhnlich, weil wir haben immer die gleichen Leute gehabt und es war auch klar, dass das sich nicht ändern soll.
Mit Ende des Studiums war dann quasi auch das Ende der WG gekommen, oder wie?
Ach, es war ein trauriger Abend, das weiß ich noch. Wir saßen da irgendwie, ich glaube, an einem 31. Mai oder sowas abends zusammen, oder an einem 30. Mai. Wir wussten, wir haben 3 Monate Kündigungsfrist. Naja, und die eine, die wollte ein Jahr in Holland machen. Ja. Der andere wollte mit seiner Freundin zusammenziehen. Mhm. Wieder einer, das war dann, ich hatte wirklich tiefe Sehnsucht nach, ich würde gerne mal alleine wohnen. So schön das alles war. Also wir sind bis heute alle befreundet, aber das war ein blöder Abend. Wir haben da irgendwie mehrere Flaschen Rotwein geleert und haben gesagt, gut, dann werden wir morgen die Kündigung einreichen. Also wir haben uns in Freundschaft getrennt, und manche Leute bewundern uns bis heute dafür, dass das möglich ist, dass wir uns nicht zerstritten haben über 6 Jahre.
Also bei mir gab es keinen Abschiedsabend. Ja. Bei mir war es so, dass ich auch die WG zusammen mit guten Freunden gegründet habe, aber nach und nach einer nach dem anderen ausgezogen ist, weil halt Studium zu Ende. Der andere hatte noch ein paar Prüfungen, der nächste hat einen Job bekommen in einer anderen Stadt oder auch hier und so. Und jedenfalls irgendwann, das hat sich so nach und nach aufgelöst, und als so die erste Person ausgezogen ist, es war quasi der Anfang vom Ende. Ja. Dann begann so die Zeit der Zu- und Wegzüge.
Habt ihr dann Castings gemacht, oder?
Ja. Wir haben Castings gemacht, ja, das war so, da kamen dann mal so 10 Leute in einer Reihe.
Oh Gott.
Oder mehr, und man hat sich halt so hingesetzt mit jedem 20 Minuten.
Was waren denn so die Kriterien?
Ja, die Kriterien waren halt einfach, dass derjenige in Ordnung ist, sich benehmen kann, nachts nicht feiert, pünktliches Zahlen der Miete ist wichtig, dass man mit demjenigen halt einfach auch mal gerne in der Küche zusammensitzt, ja, okay, ne? Einen raucht, frühstücken mag und so, also einfach neue Freunde finden, ne? Das ist so das klassische Klischee. Hat auch geklappt in der Hälfte der Fälle, in der anderen Hälfte halt leider nicht. Also bei mir war es auch so, dass ich, dass wir irgendwann dann mal feststellen mussten, dass eine Mitbewohnerin Messi war. Tatsächlich. Da stellt man dann so fest, dass da nach und nach alle Teller verschwinden und man dann irgendwann nicht mehr weiß, wo man seinen Schnitzel drauflegen soll und dann doch mal in das Zimmer der Mitbewohnerin geht und dann dort das pure Grauen erblickt, also klassisch wie aus irgendwelchen RTL2-Doku.
Schimmelüberzogene Teller mit Soßenresten.
Dass die Teller mit Schimmel überzogen, mit Soßenresten und noch festgetrockneten Spaghettis im Bett liegen und die Decke halt quasi so eingemummelt ist, dass man gerade noch so liegen kann, und das auch die ganzen Wäsche auf der Erde und alles komplett, also es riecht dann auch ein bisschen streng und so. Das ist eine Krankheit, ein Messi-Tum?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ne?
Kann ich mir vorstellen.
Ja, irgendwann dachte ich mir so, jetzt ich muss hier raus, und habe dann die Beine in die Hand genommen und habe mich aus dem Staub gemacht in der WG, weil ich nicht der Letzte sein wollte, der da drin wohnt. Weil da hat man den ganzen Hassel mit Kautionssparbuch und irgendwelchen Betriebskosten, Nachrechnungen und so. Und da war ich dann eigentlich ganz zufrieden, dass ich da rechtzeitig bin. Die WG hat mich, glaube ich, auch nur noch 1,5 Jahre überlebt. Also nach mir die Sintflut.
Nee, das haben wir schön gemeinsam gemacht. Da waren wir doch recht, recht vorbildlich. Aber auch da gab es eigentlich nie irgendwie einen Moment, wo wir uns mal die Haare ausgerauft haben. Wir waren auch eine WG übrigens ohne Putzplan. Und das wenn ich gehört habe zum Teil, wie sich die Leute zum Thema Reinigung und sowas da zum Teil die Körper eingeschlagen haben. Und da muss ich dazu sagen, ich bin zu WG-Zeiten vielleicht die größte Schlampe bei uns in der WG gewesen. Also jetzt nicht so messyhaft, wie du das gerade beschrieben hast, das habe ich nie gemacht. Aber ich hatte, glaube ich, ein anderes Empfinden von Sauberkeit als, sagen wir mal, meine Mitbewohner. Und wir haben dann einfach nur ein Prinzip eingeführt, das hat bei mir auch funktioniert. Wir schreiben nicht hin, wann wer dran ist, sondern wir schreiben hin, wann wer was gemacht hat. Mhm. Also sprich, wenn wir irgendjemand sieht, das Bad ist mal wieder dran, hatte das Bad gemacht und hat einfach hingeschrieben, hier, ich habe das Bad gemacht, oder ich habe das Altpapier weggeschafft oder sowas. Und wenn dann in diesen vier Kategorien, die wir da hatten, bis hin zu Aufwaschen oder Einkaufen, wenn in diesen vier Kategorien irgendwie nie der Name Daniel auftauchte, war für mich dann irgendwie das klar, ja, du kannst jetzt machen, was du willst, du bist dran.
Und, also quasi nicht das Zwangprinzip, sondern das schlechte Gewissenprinzip.
Das hat wunderbar bei mir funktioniert, weil man dann auch so beim Abendbrot vorwurfsvoll angeguckt wird von den anderen und so. Ich denke, das war ein ganz, ganz schlaues Prinzip, auch wie wir die Einkäufe einfach bei den Sachen, wo Konsens herrschte, also von der Nutella bis zum Toastbrot, das haben wir halt einfach jeder eingekauft, wenn es alle waren, und am Ende haben wir durch vier geteilt am Monat, und wer halt im Schnitt lag, war gut, und der Rest hat eben Geld noch zurückbekommen oder ausgezahlt bekommen.
Aber da passieren dann doch so Sachen, dass man nach Hause kommen möchte, Joghurt essen und die Joghurt sind alle.
Das kann eben nicht passieren, wenn man trennt zwischen, es gibt so ein paar Sachen, die sind von jedem das eine. Also wenn zum Beispiel zwei komplette Joghurtverweigerer drin waren in der WG, dann haben wir einfach Joghurt nicht kollektiv gekauft. Und da war das klar, das ist Einzelzeug. Es hat funktioniert.
Wie ist es mit Toilettenpapier? Also es war nie, dass man auf Toilette gehen wollte, und es war kein Toilettenpapier da.
Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich nicht.
Den Fall hatten wir öfter. Und
du Ärmster, mit einem Messi, und ich lerne dich ganz neu kennen heute.
Einer meiner schlimmsten WG-Erlebnisse war nicht dieses Entdecken, dass meine Mitbewohnerin starke Messi-Allüren pflegt, sondern man geht ins Bad und es ist kein Toilettenpapier da, und du klappst so den Deckel hoch, und da drin ein kleines Monster in der Kloschüssel erschaffen von deinen Mitbewohnern, und du kriegst es nicht weg, und du kannst ja quasi deine eigene Toilette nicht benutzen. Das ist so ein Worst Case. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich will es jetzt nicht weiter beschreiben.
Ich habe das schon. Ich habe ja Bilder vor Augen. Ich muss dir ehrlich sagen, wir sind da vielleicht auch einfach. Du hast ja auch ein Mädel dabei gehabt. Wir waren halt drei Jungs, ein Mädel. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die Anwesenheit des Mädels einfach dazu geführt hat, dass wir Jungs so ein Grundstandard an Kultur einfach.
Jungs und Mädchen hat bei uns keinen Unterschied gemacht.
Echt nicht?
Keinen Unterschied bei uns.
Doch.
Nein. Auf keinen Fall.
Wirklich also nicht. Wobei die Jungs zum Teil die ohne das Mädchen in irgendeiner Weise diskreditieren zu wollen, aber einer unserer Jungs ist es gewesen, der also mit Lotionen sich sein langes Rockerhaar gepflegt hat und mit Apfelessigkuren dadurch und die ganze Wohnung verseucht hat mit Gerüchen und sowas. Also ich denke, das hat sich einfach ganz menschlich ganz gut ergänzt. Wir hatten auch so gemeinsame Rituale, wie wenn wir eine WG-Party geschmissen haben und sowas, dann war das immer so, dass, also wenn Party, dann müssen alle mitmachen, so Geburtstage oder ähnliches. Und wir haben dann auch immer vorgeglüht, bevor die anderen kamen. Also es war dann einmal ein Ritual, wenn also alles fertig war, alle Bierkästen hochgeschleppt waren und so weiter, dann war klar, dass also erstmal in aller Ruhe sich ein Bierchen oder was Ähnliches aufgemacht wird oder noch was geraucht wird oder sowas, und dann, so dass wir also quasi auf einem gewissen Partypegel sind, wenn dann die Gäste kommen und sowas. Das haben wir bis zuletzt durchgezogen.
Das Coole an WGs ist ja auch, dass du, wenn du abends um 11:30 noch nicht so richtig Lust hast, schlafen zu gehen, dass du sofort Leute parat hast, mit denen du irgendwas machen kannst. Wir haben dann einfach so, es klopft abends um 11:45 mal an der Tür. Klopf, klopf, kannst du auch nicht pennen. Ach komm, lass uns noch was machen. Dann, zack, und dann.
Mein Problem war zum Teil gewesen, ich war eine gewisse Zeit der Einzige mit Fernseher in der WG. Hm. Und das hat dann schon so eine gewisse Begehrlichkeit manchmal geweckt, dass man irgendwie, das ist heute nicht mehr vorstellbar, ne? Also so mit Computer und Co. Nee. Aber
Fernseher hat ja heute keiner mehr.
Ja, eben, das war dann so ein bisschen das Lagerfeuer der WG. Und wenn ich irgendwas geguckt habe, dann war ich extrem selten allein dabei, weil halt irgendwie irgendjemand dann mal mitgucken wollte. Wie habt ihr das denn gelöst mit Privatsphäre, wenn also mal irgendwie ein Schlafgast da war oder irgendwas? War das nervig?
Bei uns gab es eine ganz einfache Regel: wenn die Tür offen war, wenn so ein kleiner Spalt offen war, konnte man reinkommen, mit kurz Klopfen rein. Wenn die Tür zu war, wollte derjenige oder diejenige ihre Privatsphäre haben. Und wenn mal jemand Besuch bekommen hat, wo es dann ein bisschen expliziter zugehen konnte, hat man das einfach vorher gesagt, angekündigt, und dann wussten die anderen halt quasi, ich bleibe auch in meinem Zimmer und höre nicht genau hin.
Genau, bei uns war die Akustik tatsächlich eher so das Herausfordernde, also weil wir hatten so Glastüren. Eigentlich galt auch die Regel, wenn die Tür zu ist, ist sie zu. Aber wie gesagt, das waren ja über die Jahre fließende Grenzen. Man kannte sich dann halt auch irgendwann auch sehr gut, und jeder kannte den anderen auch irgendwie nackt und so. Aber was das betrifft, wenn es dann um Lautstärke ging, haben wir dann versucht, das Feuer mit Benzin zu löschen, indem wir da irgendwie lauter Musik gemacht haben oder sowas, was natürlich nur dazu führte, dass es also noch eindeutiger war, was in dem Nachbarzimmer passiert. Das waren so die Momente, wo wir am nächsten Morgen doch gelegentlich auch schon mal so die ein oder andere verstohlenen Blick auf die Übernachtungsgäste geworfen haben, die dann so aus den Zimmern sich rausschälten oder so.
Was waren denn so die schlimmsten WGs, die du kennengelernt hast, in denen du nicht wohnen musstest. Also man ist ja ab und zu mal in irgendwelchen WGs zu Gast bei Freunden, Frage. Bekannten, Studenten und da gibt's mal so die ein oder andere Ecke oder Bude, wo man sich denkt, um Gottes Willen.
Also mir ist mal...
Hier muss auch mal der Kammerjäger rein oder weiß ich nicht, wie die Polizei oder keine Ahnung, Riesenparty, wo du denkst, das darf doch alles nicht wahr sein.
Okay, kann ich dir zwei Sachen fallen mir sofort ein. Das eine ist die WG unmittelbar bei uns im Haus gegenüber. Da fand ich es krass, die hatten eine Grasplantage im Haus, also eine kleine. Die haben also quasi so für den Hausbedarf so ihr Haschisch da irgendwie angebaut. Das ist lange verjährt, deswegen kann ich es erzählen. Das fanden wir krass. Das Allerschlimmste war, dieses Zeug hat überhaupt nichts getaugt. Also wir haben es dann mal probiert aber die haben wirklich ihre gesamte Küche mit irgendwelchen Beleuchtungen und sonst was. Und da war das dann so ein Mini, also es war auch ganz wenig alles. Und es kreiste alles um diese blöde Pflanze dort. Und wir dachten auch alle, die haben echt einen Schuss. Aber wie gesagt, waren trotzdem nette Leute. Das ist so eine WG, wo ich dachte, ein Glück, dass du da nicht dabei bist. Dann haben wir regelmäßig Besuch bekommen von einer Damen-WG aus Konnewitz. Und da war ständig das Wasser weg. Und das heißt, die kamen zum Duschen zu uns. Und das hat für Gerüchte gesorgt bei unserem Haus, ja, dass wir also Orgien feiern würden in unserem Badezimmer und sonst was. Da waren wir also plötzlich die verrufene WG. Und die vielleicht schlimmste eskalierende Party, die ich selber mitgemacht habe, führte dazu, dass die fast anwesende Feiergemeinschaft von 6-7 Herren völlig betrunken aus dem Fenster gepinkelt hat. Und unten drunter war aber eine relativ bekannte Südvorstadtkneipe. Und die dachten, vielleicht es regnet oder so, keine Ahnung. Also das war eine Party, die vollkommen aus dem Ruder lief. Und da war ich wirklich nur froh, dass ich definitiv diese Wohnung auch wieder verlassen konnte, ohne dass das meine WG war und dass ich hier nicht aufräumen musste. Und bei dir?
Ach, das ist schon so lange. Ich glaube, das war auch ein Schönefeld, nähe Eisenbahnstraße. Und das war die absolut versiffteste WG, die ich je gesehen habe. Das hat, wenn du da reinkamst, roch es nach menschlichen Ausdünstungen. Jeder, der darin gewohnt hat, sah aus, als wenn er sich 3 Wochen nicht gewaschen hat. So Leute, die sich ständig die Daumen und Zeigefinger in der Nase popeln. Und egal, was du dort berührt hast, du hattest sofort klebrige Hände. Also sei es Türklinke sowieso, Tisch. Wir haben uns da irgendwie nicht getraut hinzusetzen. Ich bin die ganze Zeit stehen geblieben. Die Toilette, man hat den Boden nicht mehr gesehen. Das war ausgelegt mit irgendwelchen Zeitungen, die da beim Kacken gelesen wurden. Gnade. Das Geschirr hat sich gestapelt in der Küche. Du hast nicht so richtig gewusst, wer gehört hierher, wer gehört hier nicht hin. Auf dem Flur stand, glaube ich, auch noch ein Klavier. Und daneben war eine riesen Müllhalde. Die Mischung aus Geruch und Klebrigkeit, das war absolut ekelhaft dort, das kannst du dir kaum vorstellen. Das
also Gerüche auf der Toilette. So Partys auch in WGs erlebt, wo man dann so mitgenommen wurde von Freunden oder sowas. Und da habe ich das zum Teil auch erlebt. Also so Toiletten, wo ich denke, wie kann man hier denn um Himmels Willen auf Toilette gehen? Also so, ich bin wirklich nicht der reinigste Mensch dort. Du kennst meine Wohnung, ne? Und so. Aber das war für mich jenseits von Gut und Böse und das schien aber für die gastgebenden Leute kein Problem zu sein, weil, das muss man halt auch sagen, diese ganz großen Partys mit 50, 60, 70 Menschen oder mehr, die finden dann halt auch nur in solchen WGs statt. Ne? Also
da fällt mir gerade ein, das Gewandhausorchester hat ja auch gerade so eine Werbeaktion laufen, dass du dich bewerben kannst, dass sie bei dir zu Hause spielen, im Garten oder in der WG oder so. Da gibt es auch so ein schönes Video irgendwo in der Nähe von der Eisenbahnstraße. Ja, schön. Aber nicht. Nachbar möchte auch nicht sein.
Man wächst halt raus aus dem WG-Alter. Tatsächlich hat sich bei mir dann über die Jahre bei allem, was toller war an der WG, aber irgendwann dieser Punkt rausgeschält nach, du würdest gern nach Hause kommen. Ich habe mich manchmal gefreut, wenn ich allein in der WG war. Weil ich einfach mal meine Ruhe hatte. Es ist ein ganz diffuses Gefühl, das kann ich gar nicht so beschreiben, aber es ist was anderes, ob du den Schlüssel umdrehst und dir ist gerade nach Ruhe zumute und du weißt, da hinten im Zimmer, da ist gerade jemand. Das ist vollkommen okay, weil es sind ja nette Menschen, die ich mag und so. Aber es ist nochmal geiler, wenn du die Tür aufmachst und weißt, jetzt ist das hier dein Reich, du kannst jetzt hier machen, was du willst und du hast deine Ruhe. So, und dieses Bedürfnis hat sich tatsächlich über die Jahre WG als so das einzige Defizit an der WG so ein bisschen rausgeschält bei mir und war dann so irgendwann so groß, dass ich mich gefreut habe auf meine eigene Wohnung.
Das ging mir ähnlich. Ich erinnere mich noch ganz gut an das Gefühl, als ich aus der WG dann ausgezogen bin und das erste Mal meine eigene Wohnung den Schlüssel hinter mir aus dem Schloss gezogen habe, mit dem Bewusstsein, wenn du heute Abend wiederkommst, sieht alles noch genauso aus, wie du es verlassen hast.
Ich habe von einem Freund von mir, der wiederum Kinder hat im Alter, die jetzt gerade WGs suchen, dieses Jahr so krass wie noch nie Reaktionen gehört. Also ich weiß von 2 Jungs, die haben unabhängig voneinander jeweils eine WG gefunden rund um die Eisenbahnstraße. Das scheint so das Viertel, so Ludwigstraße und sowas. Das scheint die Ecke zu sein, wo gerade wirklich so diese Art von WGs, wie wir sie jetzt so ein bisschen beschrieben haben aus von vor ein paar Jahren, wo das heute noch gut bezahlbar und gut möglich ist, und die sind total happy über die Eisenbahnstraße. Leute. Ja, die finden das alles geil.
Die sollen es genießen. Noch 10 Jahre. Genau. Noch 10 Jahre, dann ist da auch Schluss.
Das glaube ich auch, weil das eines der wenigen Viertel ist, wo das noch geht. Das war so eine Beobachtung. Und das andere tatsächlich, ein Freund von mir, dessen 19-jähriger Sohn jetzt irgendwie nach Leipzig kommt und der wirklich einen Hilferuf an mich geschickt hat, der sagt, Daniel, ich hätte das nicht geglaubt. Die haben keine großen Ansprüche gehabt, aber ein WG-Zimmer halbwegs zu finden, was jetzt nicht über diese üblichen WG-gesucht.de-Kanäle ist oder sowas. Und gerade wenn du als Frischling in die Stadt kommst, wenn du also noch keine WG-Erfahrung hast, wenn du der Jüngste bist, kein Mensch will offensichtlich einen 19-Jährigen, der noch völlig grün unter den Ohren ist, aus den beschriebenen Gründen. Ja, so der lässt Wasser anbrennen und so. Und das ist für den, ich weiß gar nicht, ob der jetzt eine Wohnung gefunden hat, aber der steht gut im Leben, hat ein tolles Abi geschrieben, hat eine Freundin, alles drum und dran, ja, so, aber ist nicht in der Lage, irgendwie vermittelt zu werden für eine WG. Und da dachte ich mir, okay, das war, glaube ich, schon immer nicht ganz leicht, die ideale WG zu finden, wenn man jetzt nicht vielleicht so die Vorzeichen hat, wie wir das hatten, dass wir als Freunde beschlossen haben, wir lassen uns zusammen wohnen. Aber was ich zum Teil höre von Leuten, also wie inzwischen die WG-Castings aussehen, dass es also wochenlange Veranstaltungen mit mehreren Terminen und mehreren Kandidaten auf einmal ist und sowas, bin ich so ein bisschen froh, dass ich dann doch so, dass das WG also schon bei mir jetzt ein Ende gefunden hat, muss ich sagen.
Na gut.
Ich habe noch einen Hinweis für Leute, die neu kommen, weil das ist wirklich so eine Leipziger Eigenheit, die man nicht unterschätzen sollte. Es gibt ja ganz viele Webseiten, so diese ganz üblichen zum WG-Suchen und die ganzen Immobilienportale und sowas.
Ja.
Aber es ist schon seit Menschengedenken, ich glaube noch vor der Leipziger Uni, vor 500 Jahren, wurde das schwarze Brett der Universität Leipzig erfunden. Und das gibt es nach wie vor im Internet. Das nennt sich direkt noch das schwarze Brett Uni Leipzig. Kann man einfach googeln. Die Adresse ist DSBLE, also das schwarze Brett LE.
Ist mittlerweile aber nicht mehr das schwarze Brett der Uni Leipzig.
Ich weiß, das ist, ne?
Also die Uni hat damit nichts
auch privat,
zu tun.
Privat, aber es ist immer noch von der Optik her, der Charme der 90er Jahre weht da immer noch fröhlich rum. Und man kann nach wie vor, ich habe es auch da wieder aus persönlichem Erfahren, tatsächlich zwei Leuten habe ich den Hinweis gegeben, sucht dort drüber, und die haben darüber jetzt noch in diesem Jahr ihre Wohnung gefunden. Also das hätte ich nicht gedacht, weil das ist nicht ganz so bekannt. So, das, vielleicht ist das so der Vorteil.
So, Stammhörer wissen es, ja. Neuhörer kennen es nicht. Wir spielen regelmäßig zum Abschluss unserer kleinen Podcast-Sendung ein Spiel miteinander.
Und zwar das Quiz du L.E., weil früher wurde Leipzig L.E. abgekürzt.
Und das Quiz du L.E. kennt ja jeder, und was wir machen ist quasi
die Leipzig-Fragen, die wir uns gegenseitig ausdenken.
Frage passend zum Thema heute. Achtung. Bei der Online-Bewerbung des Studentenwerks. Wie viele Wohnheime dürfen dort höchstens ausgewählt werden? Da gibt es eine Eingabemaske, wo man auswählen darf, bei welchen Wohnheimen man sich bewerben möchte. Ja. Und wie viel darfst du dort maximal auswählen? A, nur ein Wohnheim. B, bis zu 2 Wohnheime. C, bis zu 3 Wohnheime.
2, würde ich sagen, B.
Ich lese mal vor, was auf der Seite steht des Studentenwerks.
Okay.
Wählen Sie bis zu 3 Wunschwohnheime aus. Also C.
Mist, na gut, Pech gehabt.
So, deine Frage.
Lieber Guido, meine erste Wohngemeinschaft in Leipzig war ja, wie gerade erzählt, im Norden Leipzigs. Mhm. Ein Plakat welcher Band hing an meiner Wohnzimmertüre? A. Nirvana, B. Blues Traveler oder C. Motorhead?
Das ist eine Fangfrage. Im Wohnzimmer, ja?
Nein, in meinem Zimmer, wenn man quasi in den Vorsaal gegangen ist.
Also dein Zimmer oder Wohnzimmer? Also von allen, also von dir aufgehangen, es von musste, dir selbst
es,
aufgehangen?
Es war ein Durchgangszimmer. Es musste also jemand durch. Also ich wohnte im Wohnzimmer, wenn du so willst.
Du hast es nicht selbst aufgehangen?
Doch.
Okay, Blues Traveler.
Richtig. So gut kennst du mich dann doch
also
schon.
Also ich führe, ne?
Du führst tatsächlich, ja. Du hast diese Frage richtig beantwortet. Und ihr zu Hause googelt alle mal Blues Traveler. Ja.
Ja.
Das war auch die Gelegenheit, mal in einer Leipzig-Frage ohne jeden Leipzig-Zusammenhang eine meiner Lieblingsbands zu droppen.
So, damit hätten wir es wieder. Ne?
Ich denke auch, das war mal monothematisch rund ums Thema WG. Wir sind jetzt natürlich auf eure WG-Geschichten und Erfahrungen gespannt. Teilt sie bitte mit uns. Teilt sie uns unter, wo auch immer ihr das hier gerade gehört habt. Also auf unserem blog@heldenstadt.de oder...
Ihr könnt uns auch wieder E-Mails schreiben. Wir freuen uns auch über jede E-Mail mittlerweile.
Ach, plötzlich, ja? So weit sind wir schon.
Ja.
Lasst uns eine Bewertung da, abonniert uns bitte und sagt uns gerne weiter.
Im iTunes Store.
Genau.
Ein kleines Sternchen hinterlassen im iTunes Store. Freuen wir uns wirklich drüber.
Und so ein Abo in eurem Podcatcher. Das wäre schon total klasse.
Erzählt es weiter, dass es uns gibt.
Und ansonsten, heldenstadt.de.
Daniel, es war mir eine...
innere City-Tunnel-Durchfahrt auf der Suche, auf dem Weg zum nächsten WG-Casting.
Macht's gut.